HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Im Prozess um die getötete Eileen war am Montag in Gießen der dritte Verhandlungstag. Das Mädchen soll vor knapp einem Jahr von einem 30-jährigen Mann aus dem Landil-Kreis getötet worden sein. Der Angeklagte muss sich unter anderem wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung vor Gericht verantworten. Zu Prozessbeginn hatte der Beschuldigte angegeben, das Mädchen während eines Streits getötet zu haben. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass die Tat sexuell motiviert war. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt beobachtet für uns den Prozess vor dem Landgericht Gießen. Und mein Kollege Gerd Kuhn hat sie im Gespräch zuerst gefragt, worum es am dritten Verhandlungstag denn ging.
Heute waren vor allem zwei Ermittler sozusagen im Fokus. Die waren an der Soko beteiligt. Da ging es vor allem um Handydaten, die die in ihren Teams ausgewertet haben. Denn das wurde heute ziemlich klar. Die Polizei ist auf Jan P. als Verdächtigen und jetzt Angeklagten überhaupt erst gekommen, weil sein Handy am gleichen Ort wie Eileens iPhone war. Und das mehrfach und das nach deren Verschwinden. Die haben eine enorme Fülle an Daten ausgewertet. Eine Ermittlerin hat Karten und einen Zeitstrahl mitgebracht. Und dieser Zeitstrahl war ausgedruckt auf Papier über einen Meter lang und umfasst nur den ungefähren Tatzeitraum vom 21. bis zum 23.07. Da sind alle möglichen Details drin, wo die Handys von Eileen und Jan P. wann waren, wer mit wem was geschrieben hat. Außerdem ist auch bekannt geworden jetzt heute, dass er Ende Mai 2022 schon mal in Gottenheim, also in Eileens Heimatdorf war, mit der mutmaßlichen Absicht, Sex zu haben. Es ist auch deutlich geworden, er ist dann Ende Juli nochmal zu ihr nach Gottenheim gefahren, hat sie im Auto mitgenommen. Dann ging es einige Stunden rings um den Heimatort und kurz nach 20 Uhr ging es dann Richtung Waldsäums, wo er ja gewohnt hat.
Du sagst, da ging es um jede Menge Details. Was denn zum Beispiel?
Ja, also die Handyaufzeichnung belegt den Weg der beiden. Jede Menge Details, die sich da ablesen lassen, sind zum Beispiel, dass Eileen beim Stopp an einer Tankstelle ihr Handy wohl nicht mehr hatte, weil Schritte aufgezeichnet wurden, sie aber nachweislich im Auto gesessen hat. Da gibt's Aufnahmen von der Videokamera davon. Also da hatte er wohl ihr iPhone. Oder dass ihr iPhone am Teufelsee, wo ihre Leiche ja gefunden wurde, nicht mehr am Körper getragen wurde, denn da ist das iPhone auf Umgebungstemperatur genau 16,1 Grad warm gewesen. Das war für viele Beobachter so ein Aha-Moment, was sich da alles rauslesen lässt aus diesen Smartphones. Nur was zwischen der mutmaßlichen Tatzeit und dem mutmaßlichen Ablegen von Eileens Leiche passiert ist, das ist nach diesen Daten unklar.
Heute Nachmittag ist ja außerdem das Vernehmungsvideo gezeigt worden. Was nimmst du denn daraus mit?
Ja, also es war erstmal nur die erste Hälfte des Videos, weil jetzt dann abgebrochen wurde der Verhandlungstag. Insgesamt ist dieses Vernehmungsvideo 3 Stunden lang. Wir haben jetzt 1,5 gesehen. Er wirkt in diesem Video ganz ähnlich wie im Prozess. Sehr ruhig, sehr in sich gekehrt. Er sagt aber auch so Sachen wie, das wissen Sie doch sowieso. Die Polizisten haben da sehr deutlich gesagt, wir fragen nicht, ob was passiert ist, sondern wie und warum und was genau. Also es gab damals, am 2.9. war das schon keine Zweifel von Seiten der Ermittler, dass Jan P. für den Tod von Eileen verantwortlich ist. Nur war die Frage, in welcher Form und was genau. Und in diesem ersten Abschnitt ist er aber noch sehr wenig kooperativ. Er antwortet ständig sehr kurz angebunden, gibt kaum Details über sie und ihn heraus. Und das mussten die Ermittler ihm wirklich aus der Nase ziehen. Er hat auch eine interessante Version aufgetischt, wie Eileen zu Tode gekommen sein soll. Also sie hätten eine Pause gemacht und Eileen habe Pferde entdeckt, sei auf ein Pferd gestiegen und dabei tödlich verunglückt. Das hat er später dann revidiert und auch in seiner Einlassung hat er ja die Tötung gestanden. Ja, mit diesem ersten Teil des Videos war dann auch Ende für heute. Am 10.7. geht's dann weiter. Dann folgt der zweite Teil der Vernehmung.
Sagt Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt im Gespräch mit Gerd Kuhn. Es ging um den dritten Verhandlungstag im Fall der getöteten Eileen vor dem Landgericht Gießen. Und wir kommen zu einem anderen tragischen Fall. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Raserunfall vergangenen Herbst in Wiesbaden. Ein Familienvater ist bei diesem Unfall ums Leben gekommen. Und der damals 24-jährige Unfallverursacher muss sich seit Montag wegen Mordes vor dem Landgericht Wiesbaden verantworten. Reporterin Birgitta Söhling beobachtet den Prozess für uns und Oliver Klaab hat sie gefragt im Gespräch, was die Anklage dem jungen Mann genau vorwirft.
Er soll im Oktober vorigen Jahres mit sehr hohem Tempo, 130, durch die Innenstadt in Wiesbaden gerast sein, mehrere rote Ampeln überfahren haben und schließlich in einer Kreuzung mit einem Golf zusammengeprallt sein, der abbiegen wollte. Dessen Fahrer, 30 Jahre alt, wurde aus dem Auto geschleudert und so schwer verletzt, dass er am Tag danach gestorben ist. Das Auto des Angeklagten hat sich überschlagen, 4 Insassen ebenfalls erheblich verletzt. Außerdem hat er sich dann noch aggressiv dagegen gewehrt, dass Polizisten ihm sein Handy als Beweismittel abnehmen wollten. Juristisch sind solche Raserunfälle ja immer knifflig. In diesem Fall klagt die Staatsanwaltschaft ihn tatsächlich wegen Mordes an, sieht einen bedingten Tötungsvorsatz, sagt, der hat den Tod anderer billigend in Kauf genommen durch seine Raserei. Und insbesondere sieht die Staatsanwaltschaft hier 2 Mordmerkmale, nämlich einerseits Heimtücke. Das Opfer war nämlich arg und wehrlos. Der hatte grün an der Ampel und wollte links abbiegen. Der musste nicht damit rechnen, dass ihm da was passiert. Und die Staatsanwaltschaft sagt, da war auch ein gemeingefährliches Mittel im Spiel. Der Angeklagte hatte einen PS-starken Sportwagen gemietet und es war für ihn weder vorhersehbar noch beherrschbar, was dann passiert.
Der Angeklagte ist bei dem Unfall auch selbst verletzt worden. Er wird wohl während des Prozesses weiterhin untersuchungshaft sitzen. Welchen Eindruck macht er denn bislang? Hat er sich zum Beispiel zum Hergang des Unfalls geäußert?
Das hat er noch nicht. Sein Verteidiger hat aber angekündigt, dass er sich am Freitag umfassend zum Hergang äußern wird. Also, warum der so schnell gefahren ist und dann noch mit Insassen im Auto, das ist heute unklar geblieben. Auf mich hat er recht jung gewirkt. Mittlerweile ist er 25 Jahre alt, sehr blass, aber auch durchaus selbstbewusst. Er hat sich auch zur Person geäußert. Er ist in Syrien geboren und als Flüchtling mit seiner Familie nach Deutschland gekommen, hat hier ganz gut Fuß gefasst, spricht ganz gut Deutsch, verdient auch sein eigenes Geld. Und ja, im Gerichtssaal, da hat er sich auch nochmal bei der Familie des Opfers entschuldigt, hat Unterstützung angeboten, hat von Reue und Demut gesprochen. Aber auf die Familie des Opfers, und die war sehr zahlreich im Gerichtssaal, wirkt das doch wie Hohn angesichts des Unfallhergangs.
Bei den Ermittlungen haben die Fachleute von der Polizei den Unfall aufwendig nachgestellt. Welche Rolle wird das im Verfahren spielen?
Das wird eine sehr wichtige Rolle spielen. Man hat den Unfall mit baugleichen Fahrzeugen bei ähnlichen Lichtverhältnissen nachgestellt. Und zwar auch mit Kameras im Cockpit, um nachvollziehen zu können, was hat der Angeklagte eigentlich sehen können in der Situation, als er da so schnell gefahren ist. Und was war die Perspektive des Opfers? Und herausgekommen ist ein sehr umfangreiches unfallanalytisches Gutachten, auf das sich dann die Anklage auch sehr wesentlich stützt.
Informationen waren das von hr-Info-Reporterin Birgitta Söhling im Gespräch mit meinem Kollegen Oliver Klab. Jetzt wird's wirtschaftlich und wir schauen mal auf die Industrie in Hessen. Die spielt ja auch eine wichtige Rolle, egal ob Chemie und Pharma, Maschinenbau, Autoindustrie oder Ernährungsindustrie. Zuletzt waren in Hessen rund 500.000 Menschen in der Industrie beschäftigt. Immerhin 1/7 aller Erwerbstätigen. Spätestens seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und den gestiegenen Energiekosten sind viele der Betriebe allerdings unter Druck. hr-Info-Wirtschaftsreporter Lars Hofmann berichtet.
Anfang Juni verkündete der Reifenhersteller Goodyear in Fulda, dass hunderte Arbeitsplätze in dem Werk gestrichen werden müssten.
Dem liegt zugrunde eine schwächelnde Wirtschaft, einen geringeren Bedarf beim Kunden und eine erhöhte Inflation. Das wird zur Folge haben, dass es einen Stellenabbau von 550 Arbeitsplätzen hier am Werk Fulda gibt. Das ist dann die Hälfte ungefähr. Wir sind aktuell 1150 Mitarbeiter hier am Standort,
sagte Unternehmenssprecher Dominik Stenzel. Der 2. große Stellenabbau innerhalb weniger Jahre im Werk Fulda. Entsprechend entsetzt ist der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Klaus Korger.
Der Arbeitgeber hat uns verkündet, durch diese Verkleinerung oder Halbierung unserer Produktion wären wir wieder effizient und für die Zukunft gerüstet. Wenn man das einmal schon mal mitgemacht hat, hegt man natürlich dann riesen Zweifel daran, ob das jetzt nicht ein Sterben nach Salamitaktik ist.
Auch andere Industriebetriebe haben Probleme, drosseln die Produktion oder machen ihre Standorte in Hessen gleich ganz dicht. Die Papierfabrik Lattfelter in der Wetterau mit 200 Beschäftigten soll beispielsweise ganz geschlossen werden.
Ich bin 40 Jahre hier. Das ist nicht nur mein Job verlieren. Mir bedeutet der Standort wirklich was und ich habe immer gern hier gearbeitet. Du sollst bis 67 arbeiten, du kriegst aber nichts mehr. Also ich bin richtig deprimiert.
Besonders schwierig ist es zurzeit für Industrieunternehmen, die viel Energie benötigen. Wie in der Chemie- und Pharmaindustrie. Mit über 60.000 Beschäftigten in Hessen eine der größten Industriebranchen. Im Industriepark Höchst bei Frankfurt sitzen mehrere Dutzend Unternehmen. Joachim Kreising ist Geschäftsführer des Industrieparkbetreibers Infrasurf. Er sagt, gerade energieintensive Unternehmen produzierten weniger oder gar nicht. Andere prüften, ob es nicht günstigere Alternativen gäbe.
Unsere Unternehmen am Standort sind meist internationale Unternehmen, die auch in anderen Regionen Produktionsanlagen haben. Und wenn sie Produktionsanlagen für die gleichen Produkte haben, dann verlagern sie heute schon diese Produktion.
Die Energiepreise seien zwar in den letzten Wochen wieder etwas gesunken, sagt zum Beispiel Frank Gumbinger, Geschäftsführer der Papierfabrik Jass in Fulda. Die Kosten seien aber gerade im internationalen Vergleich nach wie vor sehr hoch.
Letztendlich müssen wir uns im Wettbewerbsvergleich auch zu anderen Industrieländern sehen und sehen hier schon, dass wir ja auch zu Skandinavien oder Frankreich deutlich höhere Industriestrompreise haben. Und das mindert natürlich unsere Wettbewerbsfähigkeit hier in Deutschland mit der Gefahr hin auch der Deindustrialisierung.
Wie steht es um die Industrie in Hessen in Zeiten der Krisen und gestiegenen Energiekosten? Unser Reporter Lars Hofmann ist dieser Frage in seinem Beitrag nachgegangen. Das Thermometer ist schon mehrmals in diesem Sommer über 30 Grad geklettert und die gefühlte Temperatur, die lag oft darüber. Vor allem in den Innenstädten. Ja, die heizen sich auf und das kann sogar zur Gesundheitsgefahr werden. Abhilfe schaffen Bäume in der Stadt, denn die spenden Schatten und senken die Temperatur. Doch vielerorts sind Bäume Mangelware in den hessischen Großstädten. Reporter Tobias Lübben weiß mehr darüber.
Im Sommer kann Frankfurts Innenstadt förmlich anfangen zu glühen. So sieht es jedenfalls aus auf Infrarotaufnahmen der Stadt. Zum Beispiel der Rossmarkt, wo kaum ein Baum steht. Bei Sonne wird der Platz schnell zur Bratpfanne. So empfinden es viele.
Die Sonne kommt ja da runter wie sonst was dann, ne? Ich leide unter Schwindelanfall, Schwitzen und Kurzatmigkeit.
Ich denke dann immer an die letzten vergangenen Sommer und dass die immer so heiß waren und immer heißer werden. Ich denke auch immer dran, wie ich mich abkühlen kann.
Es ist halt dann halt so unangenehm, da noch rumzulaufen und es ist dann halt auch echt nicht schön, ja, halt dann einkaufen zu gehen.
Anders in Kassel. Den Königsplatz in der Stadtmitte säumen ein paar Baumreihen. Zumindest am Rande gibt's also etwas Schatten. Aber eben nur da, sagt Martin Hein, der Vorsitzende des Kasseler Klimaschutzrates.
Der Königsplatz ist ja überwiegend eine öde Asphaltfläche. Er ist kein Ort, an dem ich gern verweile.
Dabei hat Kassel, vor den großen Städten in Hessen, die meisten Stadtbäume. Das sind Bäume an Straßen, auf Plätzen und in öffentlichen Grünanlagen. Bäume in Privatgärten oder in Wäldern zählen dagegen nicht als Stadtbäume. Bei einer HR-Umfrage unter den großen Städten in Hessen zeigt sich, im Durchschnitt gibt es 3 Stadtbäume pro 10 Einwohner. In Frankfurt zum Beispiel. Über dem Durchschnitt liegen Hanau und Fulda mit 4 Bäumen und Kassel kommt sogar auf 5. Spitzenreiter. Trotzdem findet Martin Hein vom Kasseler Klimaschutzrat:
Kassel muss noch deutlich grüner werden als bisher. Kassel ist zwar statistisch gesehen bereits eine sehr grüne Stadt, aber insbesondere an Hauptverkehrsstraßen sowie manchen Wohnvierteln fehlen schlichtweg Bäume.
Das sieht auch die Stadtpolitik in Kassel so. Das Stadtparlament hat deshalb beschlossen, die Zahl der Stadtbäume von derzeit gut 90.000 auf 100.000 zu steigern. Auch Frankfurt und Darmstadt wollen in den kommenden Jahren tausende Stadtbäume pflanzen. Wie wichtig Bäume für ein aushaltbares Stadtklima sind, zeigt auch eine aktuelle europäische Studie. Die Forscher kommen zu dem Schluss, würde man die Zahl der Stadtbäume verdoppeln, gäbe es europaweit jeden Sommer tausende Hitzetote weniger.
Bäume schützen die Städte vor Überhitzung, das ist natürlich auch bei uns in Hessen so. Und deshalb wollen Hessens Städte jetzt mehr davon. Unser Reporter Tobias Lübben hat für uns darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's wie immer auch auf hrinforadio.de zu hören.